Wir wollen uns heute Morgen zu dem Jakobusbrief bewegen. Und zwar das 5. Kapitel im Jakobusbrief miteinander aufschlagen. Der Jakobus, es war ein Halbbruder von dem Herrn Jesus. Am Anfang hat er den Dienst des Herrn Jesus mit großer Skepsis begleitet. Davon lesen wir auch in der Evangelie. Aber nachher hat er den Herrn Jesus auch als seinen Heiland und Erretter erkennen dürfen und ist zu einem Verantwortlichen in der Gemeinde in Jerusalem geworden. Davon lesen wir dann auch in der Apostelgeschichte. Diesen Brief, den er hier schreibt, den Jakobusbrief, schreibt er an Christen. Das ist nun für uns ganz wichtig, wenn wir diese Verse uns nachher ansehen, an Christen, die in der Zerstreuung leben. Und damit sind einfach die Länder gemeint um das Mittelmeer herum, die Juden, die nun auch Kinder Gottes geworden sind, aber in der Fremde leben, unter ganz schwierige Bedingungen. So fängt der Jakobusbrief schon an. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Also es ist ein ganz praktischer Brief, der uns auch ermutigt, nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein und nicht die Person anzusehen, wie es damals üblich war und auch heute immer noch auch für uns ein Problem darstellt, der Unterschied zwischen reich und arm. Es ist gar nicht immer so einfach, alle gleich zu behandeln. Damals ist es vom Jakobus angesprochen worden. Und dann redet er über andere Themen bis zu dem 5. Kapitel, wo wir uns nun auch miteinander anschauen wollen, was er uns zu dem Thema des Gebetes zu sagen hat. Denn darüber spricht er zuallererst im Hinblick auf die Kranke. Da sagt er, dass eben auch, wenn jemand krank ist, er beten soll. Und dann heißt es, Vers 16, und da spricht er nun ganz allgemein von dem Gebet. Ein zweiter Satz von Vers 16 möchte ich anfangen zu lesen. Schlagt's mit mir auf und lest mit, dann könnt ihr am besten mit dabei bleiben. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mann oder war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das ist unser Text. Ich möchte am Anfang noch mit uns kurz still werden und beten. O Herr Jesus Christus, wir sind froh, dass du unser Fundament bist und unser Haupt, unser Erlöser, Erretter, der uns bewahrt, der uns sein Wort gegeben hat. Nun wollen wir dich bitten für diese Worte, die wir heute Morgen gehört haben über das Gebet, dass du sie nimmst und in unser Herz verpflanzt und dass du, Herr, uns ermutigst zum Gebet. Ja, dass wir das Gebet mit ganz neuen Augen sehen dürfen. Dass wir uns selbst diese Frage stellen, für uns persönlich, sind wir eigentlich Beter? Herr, wir wollen dir dafür danken, dass du uns zum Gebet führen möchtest. Kein Mensch kann beten ohne dich. Und doch hast du Freude daran, alle, die nun auf dich sehen und nach dir suchen und dir vertrauen, anzuleiten, dass sie das Gebet lernen, wie du es deinen Jüngern beigebracht hast. Herr, wir haben es nötig, von dir das Gebet zu lernen. Wir müssen wachsen darin, Herr. Wir müssen noch viel mehr lernen, dieses große Vorrecht zu erkennen und zu verstehen und zu gebrauchen. Hilf du uns heute Morgen darin. Ja, leite uns an, Herr, dass wir doch auch, wenn wir nach Hause gehen, für uns es sage, wir wolle das Gebet ganz neu mit deiner Hilfe angehen. Nun danke wir dir, Herr, dass du derjenige bist, der zum Hören Segen und Gnade schenken kann, aber auch zum Reden. Brauchen wir es nicht beide, Herr? Lass uns, Herr, nicht alleine, sondern komme in unsere Mitte und rede und offenbare du dich uns, denn von dir, Herr, leben wir. Amen.
Ach ja, ihr habt schon ja ein kleines bisschen das Fenster geöffnet. Wenn ihr hier hinten auch aufmachen wollt, je nachdem, wenn es euch, könnt ihr gerne auch ein bisschen aufmachen.
Wir wollen heute eine Bibelstelle also dran nehmen, die uns mit dem Gebet des Elia bekannt macht und uns zugleich ermutigt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Was ist eure Überzeugung zum Gebet? Wie steht es mit eurem Gebetsleben? Habt ihr Zuversicht? Sagt ihr für euch, mein Gebet vermag viel? Es ist wirksam, es ist kräftig. Oder seid ihr eher am Kämpfen und Ringen und so zwischendrin am Überlegen, wie viel Sinn das Gebet überhaupt macht? Und ob da denn auf der anderen Seite wirklich jemand ist, der mich hört und der mich auch erhört. Solche Schwierigkeiten kennen wir und wir wissen, wie sie uns auch oft entmutigen können. Auch aus diesem Grund glaube ich, dass es Gott gefallen hat, den Jakobus, als er den Brief aufgeschrieben hat, dieses Beispiel wählen zu lassen von dem Elia, der in einer sehr schwierigen Zeit lebte, mit ganz großen Kämpfen, die es damals gab im Lande Israel, und wie er nun gebetet hat. Bevor wir aber dazu kommen, uns anzusehen, wie er betete, wollen wir uns zuallererst einmal den Menschen selbst betrachten, den Elia. Man kann das Gebet des Elia nicht betrachten, ohne den Menschen zu betrachten. Gott war genau dieser Überzeugung und von daher gibt er uns Auskunft darüber, wie dieser Mensch war, der Elia. Er sagt, wenn ihr das mit mir lest, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Von gleicher Art und von gleichen Empfindungen. Wir können das im Alten Testament nachlesen und können es dann auch für uns ganz bildlich darstellen. Im 1. Königsbuch, Kapitel 17, lesen wir eben von diesem Ereignis, das über eine Zeit von über 3 Jahren weder Tau noch Regen fallen soll. Und dann ergeht das Wort des Herrn an den Elia und es heißt, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit. Verbirg dich heißt nichts anderes, als dass er dort in Einsamkeit lebte. Alleine. Da war nicht jeden Tag großer Zirkus und ein Haufen Menschen, sondern das Ziel dieses Ortes war ja, dass er versteckt sein sollte. Und er wurde nicht bedient von einem Gastwirt, der jeden Tag kam und ihm ein Wiener Schnitzel gebracht hat, sondern ein Rabe war es, der nun ihn versorgt hat und ihm jeden Tag eben Brot und Fleisch gebracht hat. Man kann sich vorstellen, dass er mit dem Raben nicht große Gespräche hat führen können, nicht sich hat unterhalten können, sondern das war eine ganz einsame Angelegenheit. Der Elia weiß etwas davon, einsam zu sein und nicht verstanden zu werden. Das ist etwas oft, was wir dann mit unserer Einsamkeit eben auch verknüpfen, wo wir sagen, das macht uns einsam, wir werden nicht verstanden. Wir werden von dieser Welt nicht verstanden, wir werden von unseren Nächsten nicht verstanden. Wir sind manchmal aber auch von der Person her ganz allein, lange Zeit alleine, einsam. Die Gespräche, die man führt, bleiben vielleicht oberflächlich. Das Herz wird selbst nicht so berührt, wie man es möchte und wünscht. Man bleibt einsam. Elia wusste etwas von dieser Einsamkeit. Er war ein Mensch wie wir, mit gleichen Empfindungen wie wir auch. Aber dies hat ihn nicht abgehalten zu beten. Ist es so, dass euch eure Einsamkeit manchmal unter Umständen ein Grund sein kann, dass ihr nicht betet, dann möchte ich euch sagen, es muss euch nicht abhalten. Nicht nur, dass uns Einsamkeit nicht abhalten muss, auch Angst bis hin zur Depression ist gar kein Grund, dass wir nicht von uns aus auch Beter sein könnten. Wir lesen nur zwei Kapitel weiter von diesem 1. Königsbuch, Kapitel 17 entfernt, dass der Elia fürchterliche Angst bekam, nachdem er auf dem Berg Karmel dort auch die Baalspriester überwunden hatte. Und die Isabel, die Frau des Königs Ahab, die war ihm jetzt auf der Ferse. Sie war jemand, der nun Baal auch und diesen Kult mochte. Und sie hasste den Elia. Und dann heißt es von dem Elia, er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, also 1. Könige 19, Vers 4. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod. Er erbat für sich den Tod. Er sagte, es ist genug. Es ist genug. Das sind uns also Gedanken, wo wir kennen. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass jeder von uns schon den Tod erbetet hat, aber es ist genug. Das sind Worte, die wir wirklich gut kennen. Es ist genug. Es reicht aus. Es kann nicht mehr so weitergehen. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein. Also, wenn jemand Angst und Niedergeschlagenheit kannte, Depression, dann war es der Elia. Er wusste, was es heißt, so angefochten zu sein. Und er war auch jemand, der immer wieder mit großem Leid zu tun hatte. Im 1. Königsbuch, Kapitel 17, da heißt es einmal, Vers 17, aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und jetzt kommt die Frau zu dem Elia und sagt, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir gekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er spricht zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Er ist mit dem Tod konfrontiert, mit Leid. Diese Frau kommt zu ihm mit ihrem Kind, welches gestorben ist. Und jeder, der eben nun in einem Zimmer sich mit jemandem befunden hat, der gestorben ist, der weiß, dass das etwas ist, wo man selber leidet. Als ich jetzt in dieser Woche im Krankenhaus war und der Rick besucht habe, da lagen in dem Zimmer von ihm auch zwei ältere Herren. Und der eine, der hatte seinen Mund weit aufgesperrt, keine Zähne mehr. Und es war alles zusammengefallen. In der Nase befand sich ein Schlauch. Und er sah aus wie jemand, der nicht mehr lange zu leben hat. Der Rick bat mich, das Licht auszulassen, weil es war schon dunkel geworden, 6:30, es war gerade in der Dämmerungszeit. Und so sah ich diesen Mann mit aufgesperrtem Mund, der schlief, und den Schlauch in der Nase. Es ist kein schöner Anblick. Leid, Umgang mit Leid, Menschen, die am Sterben sind, Menschen, die krank sind, Menschen, ja, wo man einfach auch in die Trauer mit hineingenommen wird. Nun, der Elia hat das alles auch erlebt und erfahren. Man kann nicht sagen, dass sein Leben ein einfaches Leben war. Und deshalb möchte ich es euch so mitgeben. Alle unsere persönlichen Schwierigkeiten, alle unsere persönlichen Befindlichkeiten sind kein Grund dafür zu sagen, ich kann nicht beten. Sind kein Grund dafür zu sagen, das Gebet ist was für Menschen, die vielleicht auf der Sonnenseite des Lebens angesiedelt sind. Aber ich für mich, ich kann nicht beten. Ich werde es auch nie können. Nun, der Elia, er betete. Und Gott sagt uns zur Ermutigung, er war ein Mensch genauso wie wir. Also will Gott uns einladen, auch zu beten. Es verblüfft mich immer wieder neu festzustellen, dass Gott uns einladen muss, etwas zu tun, was für uns so gesegnet ist, so gut ist, so heilsam ist, dass wir es von ganz alleine tun müssten. Und doch ist unser Zustand, die Sünde in unserem eigenen Leib, unsere Verdorbenheit, unsere Verlorenheit, eine so große, dass man uns mit Stricke zum Gebet ziehen muss. Es ist nicht so, dass wir von uns aus ganz leicht uns mit dem Thema des Gebetes tun. Dass wir gerne beten und dass wir lange beten, mit Freude beten, dass es für uns eine tägliche Übung ist, wie im Alten Testament in den Psalmen 3 oder 7 Mal. Ne? Sondern es ist eher ganz oft mehr eine Pflicht und keine angenehme Pflicht, keine Pflicht, die uns erfreut, nach der wir Verlangen haben, sondern eine Pflicht, die uns eher erlascht zu sein scheint. Und Gott sagt nun von seiner Seite aus, schaut, so ist das Gebet ganz und gar nicht. So dürft ihr es auch gar nicht verstehen. Sondern ihr müsst es mit ganz anderen Augen sehen. Und ihr müsst lernen zu beten. Und der Elia ist jemand, an dem ihr lernen könnt zu beten. An dem ihr lernen könnt, auch erhörlich zu beten. Und wie er nun betete, das möchte ich uns hier heute Morgen auch darstellen, weil Gott es uns in diesen Versen auch erklärt. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig. Hier steht in dem Griechischen, er betete betend. Zweimal kommt das Wort für beten vor. Er betete betend. Das ist ein Hebraismus, das heißt in der hebräischen Sprache ist das etwas, was gerne gebraucht würde, um etwas ganz intensiv und ausdrücklich nun darzustellen. Jemand betet intensiv, jemand betet ohne Aufhören, jemand betet immer fort und fort. Jemand kann gar nicht und will gar nicht aufhören zu beten, sondern er hat dieses Anliegen und trägt dieses Anliegen immer wieder neu vor den Herrn. Betend bete. Immer wieder weiter und weiter bete. Inständig bete. Wie kommt man denn zu solch einem Gebet? Das ist die Frage, die jeder, der ernsthaft Christ ist, hat. Wie kann ich denn zu einem inständigen, dauernden, fortwährenden, intensiven, eifrigen Beter werden? Hier in der Bibel finden wir eine Antwort. Wir müssen nur diese Stelle aufschlagen, wo von dem Elia auch gesprochen wird, die wir gerade schon mal aufgeschlagen haben, im 1. Königsbuch, Kapitel 17, Vers 1. Also wir stellen uns die Frage, Elia, wie bist du denn zu diesem inständigen Beter geworden? In 1. Könige, Kapitel 17, Vers 1, lesen wir von dem Elia Folgendes. Und Elia, der Disbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Das ist im Grunde die Erklärung für sein inständiges Gebet. Vor dessen Angesicht ich stehe. Ja, was heißt das? Das muss man versuchen, erst einmal zu verstehen, zu begreifen. Wie kommt jemand eigentlich dazu, vor Gottes Angesicht zu treten? Der David, der ja schon etwas früher gelebt hat, erklärt es uns, wie er dazu kam und von daher können wir das ganz gut gebrauchen. Also der Elia ist ein Beter, der inständig betet und wir wollen inständig beten. Und nun wollen wir uns diese Frage stellen, wie kommt es denn dazu, dass man zu einem inständigen Beter wird? Und der David gibt uns dazu eine Antwort. Er sagt uns im Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir, damit meint er den lebendigen Gott, mein Herz hält dir, lebendiger Gott, in Klammern, vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Das heißt ja nichts anderes, als dass der David die Stimme Gottes gehört hat, die zu ihm gesagt hat, suche mein Angesicht, suche mein Angesicht, suche meine Nähe, komm zu mir. Gott macht in allem den Anfang. Am Anfang aber schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang steht bei allem Gott, nicht der Elia. Er ist ein Mensch genauso wie wir, mit allen Empfindungen, die wir auch kennen. Aber Gott selber hat ihn, den Elia, gerufen. An einem Tag, in einem Augenblick hat er ihm es deutlich gemacht, suche mein Angesicht. Komm zu mir.
Hast du diesen Ruf gehört? Wenn wir zu dem Herrn Jesus Christus gehören, als wiedergeborene Christen, hören wir diesen Ruf. Das kann ich sagen, weil es die Bibel sagt. Dann hören wir diesen Ruf. Es ist für uns ein wichtiger Ruf. Ein so großer und wichtiger Ruf, dass wir unser Leben danach einteilen, ausrichten. Wenn Gott mich ruft, dann muss ich auch darauf antworten. Wenn Gott mich vor sein Angesicht stellen möchte, wenn Gott mich bittet, ihn aufzusuchen, dann höre ich darauf. Hört ihr den Ruf des Herrn Jesus, dass ihr zu ihm kommt? Sucht mein Angesicht.
Es wird einmal beschrieben als ein Merkmal, was für alle Kinder Gottes gilt. Im Psalm 24, Vers 6 heißt es über die, die dann einmal auf dem Berg des Herrn sein werden: Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen.
Gottes Geist bewirkt in unserem Herzen das Verlangen, vor den Thron der Gnade zu treten. So könnte ich es jetzt mit anderen Worten neutestamentlich ausdrücken. Das Angesicht Gottes aufzusuchen. Wir von uns aus machen das nicht. Es ist nicht ein natürliches Werk. Es ist nicht etwas, was man nachmachen kann. Man kann schon beten. Viele in der katholischen Kirche, in irgendwelche andere Kirche beten auch. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob ich in meinem Herz ein Verlangen nach Jesus habe. Wirklich ihn suche. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte auf seine Herrlichkeit schauen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, sagt der Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der natürliche Mensch sagt, ach, ich möchte das sehen und das muss ich mir anschauen und da muss ich jetzt hingucken und da muss ich hinhören und da muss ich hingehen und dort muss ich hingehen. Und ein Kind Gottes sagt, ich habe einen Termin bei dem Herrn aller Herren, bei dem König aller Könige. Oh, wie schön ist dieser Termin. Es ist ein Termin, wo Gott mich ruft, wo Gott mich zieht, wo er mich durch seinen Geist anleitet zum Gebet, wo ich ihn anrufe, lobe und preise und ihm meine Anliegen bringen kann. Und er wächst in diesem Gebet, so wie die Jünger im Gebet gewachsen sind und wie sie den Herrn Jesus gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Ach ja, habt ihr auch dieses Verlangen? Sind es Dinge, die euer Leben bewegen? Herr, lehre mich beten. Das ist etwas, was in dem Leben eines Kindes Gottes da ist. Das ist nicht etwas, was es selber sich erzeugen muss, was Gott in seiner Errettung in sein Herz gelegt hat. Ich möchte beten lernen. Ich möchte sein Angesicht suchen. Ich habe ein Verlangen danach, dieses Angesicht wirklich auch zu finden.
Im Psalm 105, Vers 4 steht es mit anderen Worten so beschrieben. Psalm 105, Vers 4. Hat alles mit unserem Gebet zu tun. Wie komme ich zum inständigen Gebet? Indem, dass Gott mich ruft in seine Gegenwart. Indem, dass er mir heißt, ihn aufzusuchen, sein Angesicht zu suchen. Psalm 105, Vers 4. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Fragt nach dem Herrn. Wir fragen schon manchmal dann nach Hilfe beim Herrn und sagen, Herr, hilf! Wir rufen dann, wenn wir in Not sind, Herr, hilf! Und der Herr sagt, warum suchst du mich denn nicht vorher meine Macht?
meine Gegenwart, mein Angesicht? Warum hast du, mein liebes Kind, nicht begriffen, dass wenn du vorher zu mir kommen würdest und mein Angesicht suchen würdest, viele Nöte in deinem Leben gar nicht notwendig wäre und du durch viele Täler gar nicht gehen müsstest? Viele Schwierigkeiten gar nicht da wären, die da sind. Wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht einfach gebrauchen wie irgendein Automat, den wir dann irgendwie, wenn man in Not ist, halt aufsucht. Jetzt brauche ich was, jetzt gib mir endlich etwas. Ein Bestandteil eines Kindes Gottes ist die Liebe zu Gott. Und diese Liebe, die bringt mich immer wieder dahin, den Herrn Jesus zu suchen und durch ihn auch den himmlischen Vater. So hat es der David für sich selber auch gesagt. Und so werden wir es auch erfahren. Das ist etwas, was ein Kind Gottes wirklich ausmacht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Wir können getauft sein, wir können in der besten Gemeinde auf der ganzen Erde sein. Das alles macht uns nicht zu Kinder Gottes. Es ist die Rettung durch das Blut Jesu Christi. Es ist die Rettung durch den Heiligen Geist, das neue Leben, die Wiedergeburt. Es ist die neue Persönlichkeit, die es von sich aus sagt, ich will dein Angesicht suchen. Alle anderen suchen was anderes. Alle anderen, die kann man damit nicht begeistern. Die haben kein Verlangen danach. Aber Kinder Gottes, suche sein Angesicht. Und wenn sie nun dieses Angesicht suche und wenn sie nun zu dieser Nähe komme, dann geht es ihnen genauso wie dem Elia, dass sie mehr und mehr in die Welt Gottes, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gebracht werde. Und daraus kommt dann auch Gewissheit für mein Gebet. Diese Gewissheit, die wir so sehr begehren, nach der wir so sehr verlangen haben. Ich möchte mit Zuversicht beten können. Wenn wir nach seinem Willen, in seinem Namen beten, dürfen wir wissen, dass wir die Anliegen haben, die wir auch erbeten. Und doch haben wir manchmal gar nicht diese Zuversicht. Woher hat denn der Elia diese Zuversicht? Wenn er nun sagt, in 1. Könige 17, Vers 1, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Im Wilde Westen gab es Regenmacher, also zumindest haben sie sich als solche ausgegeben. Dort gab es Gegenden, die ungeheuerlich trocken waren. Und dann gab es immer natürlich auch diese Zauberdoktoren, die dann also mit ihrer Wege, mit ihrer Kutsche durch die Gegend gefahren sind und Angebote haben. Sie haben das nötige Wissen, das Pülferchen und dann wird es bald regnen. Naja, für die Leute, die angewiesen waren auf diesen Regen, war das etwas, was dann auch immer wieder gebraucht wurde. Auch beim Elia ist es nicht so der Fall gewesen, dass er so eine Art Wunderdoktor war. Heute tut man in Wolke hinein gewisse Chemikalien schießen, um Regen nun auch aus den Wolken heraus zu befördern. Auch das ist nicht der Weg, den der Elia gewählt hat. Aber eines ist ganz klar, diese Gewissheit, mit der er hier spricht, die sagen wir vielleicht sogar, ach, das ist ja überheblich. Wie kann er denn so reden? Ich weiß nicht, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das ist doch überheblich. Es sei denn, dass ich es sage. Also das ist doch überheblich. So würde vielleicht der eine oder andere das lesen. Und vielleicht lesen wir das persönlich auch so, wenn wir nicht weiter darüber nachdenken. Aber wenn wir eben vorher
gehört habe, dass der Elia vor dem Angesicht des Herrn steht, dann können wir uns auch vorstellen, dass er dort in der Gemeinschaft mit dem Herrn eben auch Erkenntnis bekommen hat, Anleitung bekommen hat über die Dinge, die der Herr selber auch tun möchte. Der Herr lässt seine Geheimnisse die erkennen, sehen, die mit ihm einen vertrauten Umgang haben, heißt es einmal in der Psalme auch dann. Dort vor dem Thron Gottes, dort vor dem Angesicht Gottes wird unser Leben geregelt. Und wir sind eben so sehr oft irritiert, weil wir genau dort nicht hingehen, nicht genügend, nicht ausreichend. Weil wir genau diesen Ort nicht so aufsuchen, wie wir ihn aufsuchen sollten. Wir fragen uns dauernd, wie ist das nur zu verstehen? Wie kann ich das nur klären? Wie geht der Weg weiter? Wie kann ich die Frage beantworten? Wie komme ich zurecht? Aber das alles führt uns nicht dazu, dass wir sagen, ach, ich möchte doch noch mehr das Angesicht des Herrn aufsuchen. Noch mehr ihn auch begegnen, um für mich und mein Leben besser zurechtzukommen. Das ist Weisheit. Dummheit, Torheit ist, ich renne überall hin, ich rede mit allen, ich rede mit jedem, aber ich laufe nicht zum Herrn, ich gehe nicht in sein Wort, ich suche nicht das Angesicht Gottes, ich mache das nicht ernsthaft. Ich bin nachher genauso durcheinander, genauso ratlos, genauso hoffnungslos, genauso enttäuscht, genauso entsetzt, genauso hilflos, kraftlos. Und doch renne ich immer weiter, weiter, weiter. Wollt ihr immer weiter fortrennen? Oder wollt ihr einmal in die Erfahrung kommen, dass der Herr euch zeigt, schau mal, so will ich es machen. Wenn du auf diesem Weg gehst, wirst du genau den rechten Weg gehen. Das ist, was Gott mit uns vorhat. Er leitet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Vor seinem Angesicht kriegen wir Leitung für unser Leben. Entscheidungshilfe. Aber wir hören auch, was er tun will. Und können dann eben auch viel besser uns persönlich darauf einstellen und dementsprechend leben. Ich glaube, dass wir diese Lektion am allermeisten zu lernen haben oder auch zu verstehen haben. Diese Lektion, mein Leben, ob ich jetzt 10 bin oder 100, mein Leben gewinnt an Qualität, wenn ich von meiner Seite aus bete, lerne und das Angesicht des Herrn suche, lerne. Und mein Leben wird weiter so unbefriedigend bleibe, wenn ich jetzt nicht das als ein Ziel setze mir. Manche haben so in ihrem Leben Ziele, wo sie sagen, ja, also da muss ich dranbleiben. Ich glaube, dass der Herr Jesus für uns dieses eine Ziel uns heute Morgen aufs Herz legen möchte und uns auch mitgeben möchte, dass wir das wahrnehmen. Dass er sagt, schau, hier an diesem Ort vor meinem Angesicht, hier vermag dein Leben entweder zu genesen, entweder zu wachsen, zu gedeihen, Frucht zu bringen, glücklich erfüllt und gesegnet zu werden. Oder es mag aus Mangel an eben dieser Nähe auch verkümmern. Nichts ist eigentlich schwieriger wie ein Kind Gottes, was unglücklich ist. Wenn ich zur Fülle Gottes gebracht worden bin, kann ich doch gar nicht unglücklich sein. Und trotzdem sind viele nicht nur unglücklich, sondern auch unzufrieden. Nicht dankbar, nicht froh, nicht fröhlich. Warum? Sie sagen, die Lebensumstände, schau, wie schwer mein Leben ist. Schau, was für große Probleme ich habe. Nun, der Elia hätte sagen können, habe ich doch auch, kenne ich doch auch.
Diese Probleme haben wir doch heute Morgen gelesen. Aber vor dem Angesicht des Herrn geht mir auf einmal die Liebe Gottes auf. Hier sind zwei Gottesnamen genannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal so auch angeschaut habt. Dieses Wort des Elias, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Das ist immer nun die Sache, wo ich, wenn ich Wörter anschaue, für mich, für mein Herz, für mein Leben gewinnen kann. Wenn ich sage, interessiert mich nicht, sage ich im Grunde genommen nichts anderes. Mein Lebensglück interessiert mich nicht. Ich bin gerne weiter unzufrieden. Ich freue mich, wenn ich mein Leben nicht verstehen kann. Ich bin dankbar für jeden Stein, an den ich mich stoße. Oh, die Schmerzen tun mir so gut. Ich freue mich, dass ich so also leben kann, so wie im Nebel. Ich möchte nicht anders leben. Nein. Ich sehe mir das an und da stehen zwei Gottesnamen, Jahwe und Elohim. Und der eine Name steht für Gottes Zuneigung. Der ewige, lebendige Gott neigt sich dem Volk zu. Gerade in der Errettung aus Ägypten wird dieser Name in ganz besonderer Weise erwähnt. Und nun steht der Elia vor Jahwe, vor dem Sohn Gottes. Im Neuen Testament bezieht der Herr Jesus Christus dies auf sich, diese Stelle des Alten Testamentes, wo der Mose vor dem brennenden Dornbusch steht. Er steht vor Jahwe, vor dem Herrn Jesus. Und nun wird ihm seine Liebe groß und wertvoll. Und nun werde ihm auf einmal Anliegen aufs Herz gelegt. Das ist ja auch eine Folge dessen, dass nun ich vor dem Angesicht des Herrn Jesus stehe, dass der Herr Jesus neu mich immer wieder mit Anliegen auch bereichert, mein Gebetsleben. Und ich neu auch Anliegen bekomme für meine Fürbitte. Das Angesicht des Herrn Jesus Christus, sein Thron vor ihn zu treten, das wird mein Gebetsleben beflügen, lebendig machen, segnen, bereichern. Zu einem Gebetsleben machen, wo ich sage, das ist für mich, als würde ich ins Paradies treten. Das ist nicht immer leicht, ja, man muss sich manchmal durchkämpfen, aber es ist für mich, als würde ich ins Paradies treten. Wie bereichernd ist es doch in der Gegenwart des Herrn Jesus Christus und des himmlischen Vaters, auch im eigenen Herzen angerührt zu werden, vor dem lebendigen Gott zu stehen, vor seinem Angesicht. Und wie kann es uns dazu verhelfen, dass wir dann persönlich auch Gewissheit für unsere Gebete haben? So wahr der Herr lebt, so wird es geschehen. Wir kennen das kaum. Wir sind manchmal so im Stochern wie im Nebel. Und wir sagen dann, ja, vielleicht wird es so, vielleicht aber wird es auch ganz anders. Aber hier ist jemand, der ganz genau weiß, wie es werden wird. Hier ist jemand, der sagt, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Er weiß es genau. Gibt es nicht viele Dinge, die wir auch genau wissen? Die wir genau auch im Herrn so hinlegen können? Wo er sagt, das ist mein Wille. Das ist mein Weg, das ist meine Absicht. Dann dürfen wir es dem Herrn bringen und dürfen Gewissheit für diese Anliegen haben, dass der Herr sie erhören wird. So will uns Gott anleiten zum Gebet. So will er uns helfen, dass wir mit Gewissheit, mit Zuversicht beten. Das ist für unser Gebet notwendig. Sonst sind wir doch auch gar nicht in der Lage, dort weiter zu beten, mit Freude im Gebet voranzugehen. Diese Hilfe vom Herrn ist eine Hilfe, die er allen seinen Kindern gibt. Denn die Hilfe bekommen 13-Jährige, 12-Jährige, die den Herrn Jesus kennengelernt haben, oder 90- oder 100-Jährige. Sie alle dürfen wissen, dass sie wie der Elia auch beten dürfen.
Das ist der Grund, warum Gott nun im Jakobusbrief genau diesen Elia und sein Gebet uns auch aufgeschrieben hat. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Regen, der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ich möchte zum Schluss einen Aspekt von diesem Gebet, ganz besonders des Gebetes Elias, noch erwähnen. Und als ich das so mir überlegt habe und es mir klar wurde, habe ich gedacht, das ist wirklich außergewöhnlich. Ihr müsst euch vorstellen, da lebt jemand in einem Land. Also nehmen wir mal an, hier Baden-Württemberg. Und er lebt von den Produkten, die dieses Land entstehen lässt. Also die Ackerfrüchte. So wie wir heute auch. Wir leben von den Produkten des Landes. Vielleicht kommen sie nicht immer alle aus Baden-Württemberg, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Und nun sagt derjenige, so wahr der Herr lebt, es soll nicht regnen, bis ich es sage. Aber Moment, das kann der doch gar nicht und soll doch gar nicht machen. Das darf er doch gar nicht. Das ist doch eigentlich, als würde ich sagen, ich tue jetzt meinen vollgedeckten Tisch mir selber leeren. Das ist doch dumm von dem Elia gewesen. Elia wurde mitten in diese Hungersnot hineingerissen. Mitten in die Einsamkeit, mitten in die Fremde hinweggebracht von dem Herrn. So kann ich doch nicht, also rede, das ist doch dumm. Ich muss doch dafür beten, dass mein Tisch gedeckt ist. Herr, lass mein Tisch gedeckt sein. Lass es dort wimmeln von guten Gaben. Wisst ihr, ich glaube, manchmal ist das genau unser Problem. Wir sagen, Herr, ach, dieses möchte ich haben, jenes möchte ich haben. Und da, schau mal, da ist auch noch etwas, was ich gerne haben möchte. Und wir sehen nicht, was der Herr haben will. Wir sehen nicht, was der Herr haben will. Was der Herr haben wollte, hatte Elia nur gesehen, weil er vor dem Angesicht des Herrn stand. Der Herr hat ihm gesagt, ich werde Ahab richten. Ich werde dieses Königreich, dieses nördliche unter dem König Ahab ins Gericht bringen. Dieser Baalskult ist ein Dorn in meiner Auge und ich bringe Gericht über das Königreich Israel. Elia, ich sage es dir. Und dann sagt es der Elia. Aber damit zeigt er auch, die Ehre Gottes ist mir viel wichtiger als mein eigenes Wohlergehen. Die Ehre Gottes ist mir viel wichtiger, als dass ich jeden Tag Brot auf dem Tisch habe. Der Elia hätte doch auch sagen können, ach Herr, nein, nein, keine Hungersnot, keine Schwierigkeiten. Ich möchte keine Schwierigkeiten. Ich möchte es gut haben. Und der Elia sagt, es soll nicht regnen, bis auf mein Wort. 3 Jahre und 6 Monate hatte die Dürre. Und der Elia sagt, ja, genau so möchte ich es. Warum? Weil Gott es so will. Nicht, weil es ihm gefallen hat. Nicht, weil es ihm Spaß gemacht hat, am Bach Krit von einem Rabe, was weiß ich, wie viele Monate gefüttert zu werden. Aber hier steht er vor dem Angesicht Gottes und hier legt Gott ihm eine Last aufs Herz. Und nun sagt er, so soll es sein, so und nicht anders. Das ist das Wunder des Gebetes des Elia. Es ist kein Gebet, wo er sich einen großen Gefallen damit erweist. Er wird von dem Ahab gehasst. Du bist es, sagt nachher der Ahab, der das alles so verursacht hat. Du bist der Schuldige. So spricht er nachher den Elia an. Und er bringt sich selber in Not. Er bringt sich selber in Schwierigkeiten. Er muss selber fliehen. Er wird von Gott verborgen.
Aber er weiß, es ist des Herrn Wille. Und es ist genau das, was der Herr nun auch möchte. Und darum bete ich. Das ist Gebet. Gebet ist nicht, ich möchte, ich will, meine Wünsche, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist Gebet. Gebet ist für unsere Zeit zu sehen, was dient uns mehr. Ich glaube, die kommende Verfolgung wird uns mehr helfen, aufzuwachen, als alle Freiheit, die wir in der vergangenen Jahre hatten. Es wird uns wirklich persönlich auch bewegen und auch uns zum Nachdenken bringen. Wenn ich jetzt sage, Homosexualität ist eine Sünde, kann ich eingesperrt werden. Soll ich das jetzt eigentlich? Möchte ich das jetzt? Nun, ich möchte eigentlich nicht ins Gefängnis. Also, ich kann hier auch einen Kompromiss machen. Ich kann sagen, ja, das sagen vielleicht andere. Diese auf uns zukommende Zeit, in die wir hineingeraten, die uns dahin bringen wird, dass wir vor Gericht gezogen werden, sie wird uns prüfen und wir werden uns dann überlegen müssen und werden es auch in der Praxis zeigen, lieben wir den Herrn Jesus Christus und sein Wort oder lieben wir uns, unsere Familie und unseren Wohlstand lieber? Ist es uns wichtiger? Elia sagte, mir ist es nicht am allerwichtigsten, dass ich Brot auf meinem Tisch habe, sondern es ist mir wichtig, dass der Herr und sein Wille geschieht. Und so rede ich und so bete ich. Das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn ihr auch dafür betet. Intensiv dafür betet. Müsst ihr euch mal vorstellen. Intensiv für sowas zu beten. Herr, lass du diese Hungersnot kommen. Lass du diese Dürre kommen. Es ist gut für uns. Es ist Gericht für die Gottlosigkeit und es fördert das Werk von dir. Manchmal sind es Dinge, die uns wehtun, die das Werk des Herrn fördern, die das Werk des Herrn voranbringen. Manchmal ist es für uns notwendig, dies auf sich zu nehmen und zu sagen, ich bin dazu bereit. Eines ist ganz klar, wir werden das eine oder das ohne das andere nicht haben. Ohne vor dem Angesicht des Herrn zu stehen und sein Wille zu unserem Wille zu machen, werden wir keine erhörlichen Gebete finden, sondern nur eine religiöse Übung, die unser Gewissen vielleicht dann auch befriedigt. In einer gewissen Weise befriedigen soll, aber doch nicht richtig zur Ruhe kommen lassen kann. Wisst ihr, ich glaube, dass ein Beter ein glücklicher Mensch ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Bertha Iselmann oder andere, John Hyde, die viel gebetet habe viel von Gottes Größe, von Gottes Werk, Gnade sehen dürfen. Sie waren froh über ihren Herrn. Die Bibel macht es uns klar, dass Beter gesegnete Menschen sind. Auf der anderen Seite, Menschen, die nicht beten in der rechten Weise, sind ausgehungerte Menschen, so kann ein Kind Gottes ohne Gebet gar nicht leben. Und der Herr möchte uns ermutigen, des gerechten Gebet vermag viel. Ich möchte euch mit dieser Frage entlassen. Habt ihr das Gebet des Elia für euch persönlich einmal so richtig durchdacht? Und warum Gott genau dieses Gebet des Elia, von dem wir im Alten Testament ja auch lesen, gebraucht hat, um uns zum Gebet zu ermutigen? Ist es für uns ein Ziel, wo wir sagen, dafür nehme ich mir Zeit, heute fange ich damit an? Der Teufel schiebt alles auf die lange Bank. Heute geht nicht. Heute habe ich keine Zeit. Aber morgen habe ich auch keine Zeit. Und übermorgen habe ich auch keine Zeit. Manchmal ist es ein Segen, wenn man es sich angewöhnt, Gebetszeiten zu haben. Manchmal ist es ein Segen, wenn man sagt, das muss ich einfach mir aus meinem Tag herausschneiden, diese Zeit, wo ich den Herrn suche. Egal, wie auch immer die Umstände sind, egal, wie es mir geht, egal, wie die Situation ist, ich kann nicht leben, ohne den Herrn aufzusuchen, ohne ihm zu danken, aber auch meine Anliegen ihm zu bringen. Der Herr will, dass wir Beter werden und er will uns dabei helfen. Er glaubt ja gar nicht, dass wir das von uns aus können, genauso wenig wie der Elia es von sich aus konnte. So ruft er uns, suchet mein Angesicht. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O Herr, wir wollen gerne den Gebetssegen haben. Aber so gerne ist es nun auch nicht, dass wir sagen könnten, dass wir dich aufsuchen. Nicht so, wie es sein sollte, nicht mit dieser Freude und Beständigkeit und Liebe. Herr, du hast es mit uns wirklich nicht leicht. Du rufst in unser Herz, sucht mich, sucht mein Angesicht. Und der Heilige Geist möchte uns locken und ziehen zu dem Sohn Gottes, zu dem Wort Gottes, zum himmlischen Vater. Aber wie oft haben wir deine Stimme ausgeschlagen, überhört? O Herr, was können wir dir versprechen? Wir können ja gar nicht versprechen, dass wir Beter sein wolle richtig und es ernst meine. Alle unsere guten Vorsätze, was sind sie denn wert? Ach Herr, und doch willst du dieses Werk selbst tun, unser himmlischer Vater, um deines Sohnes willen, dass er in uns verherrlicht wird und wir als solche auch dastehen, die beten lernen und beten durch auch können. Wir sind froh, dass wir auf den Verdienst deines Sohnes zurückgreifen dürfen, dass er es ist, der in seiner Gnade und durch sein Werk uns voranbringt. Herr Jesus, du hast deine Jünger gelehrt zu beten. Lehre auch uns weiter. Bewege unsere Herzen. Wir sind manchmal da auch gedankenlos, nachlässig. Bewege du unsere Herzen, lass uns keine Ruhe, Herr, bis dass wir uns selber auf den Weg machen und vorangehe und dein Angesicht suche und bete, wie auch hier im Jakobusbrief beschrieben, und dann selbst erfahre, dass das Gebet des Gerechten viel vermag. Amen.